Ich beschloss, meine Freundin mit einem Wochenendausflug nach Omaha zu überraschen. Ich buchte ein Airbnb, das auf den Fotos gemütlich aussah, in der Nähe des Stadtrands. Die Anzeige zeigte sehr schöne Bilder und der Ort schien ideal, um dem Chaos im Haus meiner Eltern ein wenig zu entkommen. Wir beide freuten uns sehr auf den Plan, besonders weil ich einen Besuch im Henry Dorley Zoo in Omaha eingeplant hatte. Als wir jedoch ankamen, war alles ganz anders, als wir erwartet hatten. Die Wohnung war deutlich heruntergekommener, als es die Bilder vermuten ließen. Vor dem Eingang lag noch Müll von den vorherigen Gästen. Der gesamte Ort wirkte alt, mit Rissen in den Wänden und abblätternder Farbe. Es war fast leer, mit nur einem kleinen Bett, einem durchgesessenen Sofa und einigen billigen Geräten. Ein winziger Kühlschrank für die Größe der Küche und eine alte Mikrowelle. Ich untersuchte sorgfältig das Bett auf Insekten, überprüfte die Schlösser und vergewisserte mich, dass kein versteckter Schimmel in den Ecken war. Als ich schließlich das Badezimmer betrat, bereute ich es sofort. Die Toilette war praktisch unbrauchbar. Aus dem Waschbecken kam kaum Wasser und die Fliesen schienen kurz vor dem Einsturz zu stehen. Der Spiegel über dem Waschbecken hatte eine abgebrochene Ecke und ein seltsamer Geruch hing in der Luft, egal wie viel wir lüfteten. Wir versuchten, die Enttäuschung zu ignorieren, indem wir uns einredeten, dass es nur ein Ort zum Schlafen sei, während wir die Stadt erkundeten. Nach einem langen Tag voller Spaziergänge und Sightseeing fielen wir abends todmüde ins Bett. Ich wälzte mich eine Weile, bis ich den Drang, auf die Toilette zu gehen, nicht mehr ignorieren konnte. Halb im Schlaf ging ich ins Bad und setzte mich auf die Toilette, während ich am Handy scrollte. Während ich durch mein Handy scrollte, bemerkte ich aus dem Augenwinkel eine Bewegung, als würde sich etwas im Raum bewegen. Es war seltsam genug, dass mir der Magen umkippte, aber ich versuchte es zu ignorieren. Ich hob den Blick vom Handy und genau in dem Moment fiel es mir auf. Die Badezimmertür stand offen. Ich war mir sicher, sie geschlossen zu haben, aber nun bewegte sie sich langsam nach innen und knarrte, als sie gegen den Duschvorhang stieß. Für ein paar Sekunden war ich wie erstarrt, starrte die Tür an und versuchte zu begreifen, was ich da sah. »Das muss ein Luftzug sein«, murmelte ich, obwohl meine Stimme zitterte. Diese Theorie schien Sinn zu ergeben, bis plötzlich die Dusche mit voller Kraft anging. Das Geräusch war so laut, dass ich erschrak. Das Wasser schoss mit voller Wucht heraus, als hätte jemand den Hahn bis zum Anschlag aufgedreht. Ich saß da, mit heruntergelassener Hose. Das Herz raste, völlig gelähmt vor Angst. Es schien eine Ewigkeit zu dauern, aber nach etwa 10 Sekunden zwang ich mich, mich zu bewegen. Ich zog mir zitternd die Hose hoch und ging zur Dusche, um sie auszuschalten. Meine Hand zitterte, als ich den Knauf drehte. Das Wasser hörte sofort auf, aber das Gefühl der Angst blieb. Ich rannte praktisch zurück ins Schlafzimmer, schlug die Tür zu und verriegelte sie hinter mir. Meine Freundin bewegte sich im Bett, offensichtlich durch den Lärm aufgeschreckt. Sie rieb sich die Augen und sah mich halb verschlafen an. »Was ist los?«, fragte sie mit schläfriger Stimme. Ich erzählte ihr alles auf einmal, von der Tür, der Dusche, wie plötzlich alles passiert war. Meine Stimme zitterte, ich konnte kaum sprechen. Sie setzte sich auf, sah mich besorgt an, aber ich merkte, dass sie nicht wusste, was sie sagen sollte. Ich konnte mich nicht beruhigen. Jeder Knacks oder jedes Geräusch in der Wohnung wirkte verstärkt, als würde sich etwas nähern. Ich wickelte mich in die Decken und versuchte, alles auszublenden. Geräusche, Gedanken, sogar den Anblick der Tür. Ich schloss die Augen fest, aber der Schlaf kam nicht. Mein Kopf spielte den Moment, in dem die Dusche anging, immer wieder ab. Jedes Mal, wenn ich daran dachte, kam die Angst mit voller Wucht zurück. Schließlich drangen die ersten Sonnenstrahlen durch die Jalousien. Ich zwang mich aufzustehen, fest entschlossen, mich dem zu stellen, was auch immer mich im Bad erwartete. Als ich die Tür öffnete, war alles so, wie ich es zurückgelassen hatte. Die Toilette war immer noch nicht gespült, der Wasserhahn tropfte noch und das Bad fühlte sich kälter an als der Rest der Wohnung. Ich starrte eine Weile auf die Dusche, versuchte alles zu begreifen, aber es gab keine logische Erklärung. An diesem Morgen veränderte sich etwas in mir. Ich hatte Geschichten über Geister und paranormale Phänomene immer als Unsinn oder Übertreibung abgetan. Aber jetzt war ich mir nicht mehr so sicher. Vielleicht gibt es da draußen wirklich Dinge, die wir nicht sehen und nicht erklären können. Ich hatte 2 Wochen Pause, bevor ich meinen neuen Job anfing, aber da mein Mietvertrag bereits ausgelaufen war, dachte ich, warum nicht? Ich packte meine Sachen und fuhr nach South Carolina, wo ich mir ein Airbnb für ein paar Wochen mietete. Meine Frau und ich hatten Airbnb schon oft im Urlaub genutzt, also buchte ich schnell eins, ohne die Bewertungen zu lesen. Der Ort lag versteckt im Wald, auf einem Hügel. Die meisten anderen Optionen erforderten mehrere Tage Vorlauf, also waren meine Alternativen begrenzt. Als ich ankam, war ich nicht völlig enttäuscht. Das Haus selbst sah gut aus, klein, aus Holz, gemütlich. Es lag oben auf einem Hügel, umgeben von dichtem Wald, mit einem trüben Teich in der Nähe. Das Wasser war dunkel und mit Blättern bedeckt, aber abgesehen davon schien das Grundstück in Ordnung zu sein. Ich parkte an der Seite, nahm mein Gepäck und ging zur Haustür. Da bemerkte ich das große Vorhängeschloss an der Tür. Mir rutschte das Herz in die Hose. Ich hatte vergessen, die Kontaktdaten des Besitzers zu speichern und mein Handy hatte kaum Empfang. Ich schaltete die mobilen Daten ein und nach quälend langem Laden fand ich heraus, dass die Anzeige gelöscht worden war. Keine Nummer, keine Möglichkeit, jemanden zu kontaktieren. Nur ich, wie ein Idiot, der da stand. Ohne andere Wahl nahm ich einen großen Stein und zerschlug die Schlossbox, wohl wissend, dass ich später dafür bezahlen müsste. Wenigstens war das Innere sauber. Es gab 4 Räume, Küche, Wohnzimmer, Bad und Schlafzimmer. Ich packte ein wenig aus und zog meinen Schlafanzug an, bereit zum Entspannen. Nach einem kurzen Nickerchen wachte ich hungrig auf. Ich warf ein paar Würstchen in eine Pfanne und öffnete ein Bier. Gegen 21 Uhr lag ich ausgestreckt auf dem Sofa mit laufendem Fernseher, endlich entspannt. Da hörte ich es. Ein Geräusch draußen, gefolgt von einem lauten Schlag an der Haustür. Mir drehte sich der Magen um. Es klang nicht wie ein Versehen. Jemand klopfte an die Tür. Mein Herz raste, als ich mich auf Zehenspitzen zum Fenster schlich und kaum wagte, durch den Vorhang zu spähen. Draußen war nichts zu sehen, also redete ich mir ein, es müsse der Wind oder Zweige gewesen sein, die gegen das Haus schlugen. Zur Sicherheit installierte ich eine kleine drahtlose Kamera unter dem Vordach. Sie war mit meinem Laptop verbunden, also konnte ich das Bild überprüfen, ohne rauszugehen. Danach fühlte ich mich etwas sicherer und schlief schließlich ein. Bis zum nächsten Morgen schien nichts mehr ungewöhnlich. Als ich aufwachte und durch das Fenster der Haustür blickte, gefror mir das Blut in den Adern. Auf dem Kiesweg verlief eine dünne Blutspur. Ich war sicher, dass sie am Abend zuvor noch nicht da war. Die Neugier siegte, also beschloss ich, ihr zu folgen. Die Spur führte über die Straße in den nahegelegenen Wald. Ich ging vorsichtig zwischen den Bäumen, versuchte die Spur nicht zu verlieren, während sie sich mit Erde und Laub vermischte. Etwas weiter vorne blieb ich wie angewurzelt stehen. Am Boden lag ein totes Reh. Der Anblick seines Körpers verursachte mir Übelkeit und ich ging zurück zum Haus. Es war ekelhaft, aber zumindest erklärte es die Geräusche der letzten Nacht. Vielleicht war das arme Tier angefahren worden und hatte sich in den Wald geschleppt. Als ich wieder drinnen war, hatte ich bereits den ganzen Boden mit Schlamm beschmutzt. Verärgert über mich selbst beschloss ich zu duschen. Um ehrlich zu sein, war es ohnehin Zeit. Ich hatte mich seit ein paar Tagen nicht gewaschen. Ich war gerade dabei, meine Haare auszuspülen, als ich meinte, etwas zu hören. Es klang wie Schritte. Ich hielt inne, um zu lauschen, aber das Haus war vollkommen still. Ich ignorierte es, beeilte mich mit dem Duschen und griff nach einem Handtuch. Als ich die Badezimmertür öffnete, gefror mir erneut das Blut. Überall auf dem Boden waren schlammige Fußspuren, die durch das ganze Haus führten. Mit klopfendem Herzen rannte ich ins Schlafzimmer, schlug die Tür zu und verriegelte sie. Ich schnappte mir meinen Laptop, überprüfte das Kamerabild und rief gleichzeitig die Polizei an. Da sah ich es. Jemand war direkt durch die Haustür hereingekommen. Und es war kein Fremder, es war die Gastgeberin des Airbnbs. Mein Brustkorb zog sich zusammen, während ich dem Notrufmitarbeiter erklärte, was ich sah. Ich durchsuchte die komplette Aufzeichnung, konnte aber keinen Moment finden, in dem sie das Haus wieder verlassen hatte. Sie war immer noch drinnen. Ich hatte nicht vor, zu warten, um herauszufinden, wo sie war. Ich öffnete das Fenster, stieg hinaus und rannte so schnell ich konnte die Straße hinunter. Als die Polizei eintraf, durchsuchten sie das Haus und fanden sie auf dem Sofa sitzend, während sie einen ausgeschalteten Fernseher anstarrte. Sie nahmen sie sofort fest. Anscheinend hatte sie ihre Medikamente abgesetzt und sich heftig mit ihrem Ehemann gestritten, bevor sie auf dem Grundstück auftauchte. Die Polizei folgte auch der Blutspur zum Reh, aber es fehlte der Kopf. Sie fanden ein blutiges Messer und eine Pistole in ihrem Gürtel. Ich packte noch am selben Tag meine Sachen und zog in ein Hotel. Seitdem habe ich mich an einem neuen Ort niedergelassen, etwa 20 Minuten vom Airbnb entfernt. Manchmal fahre ich mit dem Auto an dem Haus vorbei, aber ich werde es nie wieder betreten. Ich war 23 Jahre alt, als das passierte. Es war Ende Dezember, während meines letzten Studienjahres. Aus Gründen, auf die ich lieber nicht näher eingehen möchte, war es in diesem Jahr keine Option, meine Familie zu besuchen. Alle meine Mitbewohner waren schon weg, aber mein Freund Corey und ich hatten eine gemeinsame Reise geplant. Da wir in New Mexico waren, war der Winter nicht eisig kalt. An den meisten Tagen reichte eine Jacke. Corey und ich wollten etwas Abstand von allem gewinnen, aber hatten keine Lust, in einem Hotel zu übernachten. Stattdessen mieteten wir für eine Woche ein kleines Haus. Es lag in einer ruhigen Nachbarschaft, abseits der üblichen Touristengegenden. Ich selbst buchte den Ort über Airbnb, da Corey sich nicht für Details interessierte. Es war eine Einheit im Erdgeschoss mit eigener Küche und Wohnzimmer, was uns perfekt erschien. Oben gab es eine Wohnung, aber wir hatten keine Ahnung, ob dort jemand wohnte. Die Anzeige erwähnte keine geteilten Räume, also dachten wir, das sei egal. Auf den Fotos sah es aus wie ein Standardhaus. Nichts Luxuriöses, aber gemütlich. Wir fuhren an einem frühen Dienstagmorgen im Dezember los. Corey holte mich ab und nach einer 3,5-stündigen Fahrt kamen wir vor Mittag an. Der Gastgeber hatte uns einen Code geschickt, um die Haustür zu öffnen, sodass wir selbst hineinkommen konnten. Alles schien ziemlich normal und wir erwarteten keine Überraschungen. Der Plan war einfach zu entspannen und ein paar ruhige Tage zu genießen. Als wir ankamen, sahen wir den Gastgeber kein einziges Mal. Wir gaben den Code ein, kamen problemlos rein und begannen uns umzusehen. Die Außenfassade wirkte alt und etwas abgenutzt, aber nichts Alarmierendes. Innen war es jedoch komplett renoviert. Die Geräte waren neu, die Farbe frisch und die Möbel modern. Das überraschte uns positiv, da das Äußere keine großen Erwartungen geweckt hatte. Doch etwas fiel auf. Unter der Treppe, die zur Wohnung oben führte, gab es eine kleine, abgeschlossene Tür. Sie schien seit Jahrzehnten nicht geöffnet worden zu sein. Ich vermutete, dass sie zum Keller führte, aber da sie verschlossen war, schenkten wir ihr keine große Beachtung. Wir dachten, es sei nur ein Lagerraum für den Besitzer. An diesem Abend bereiteten Corey und ich ein schnelles Abendessen zu und verbrachten den Abend entspannt. Es fühlte sich gut an, einen ruhigen Ort zu haben, an dem man einfach sein konnte. Beim Sonnenuntergang unterhielten wir uns im Wohnzimmer mit dem Fernseher im Hintergrund, als ich Scheinwerfer im Fenster vorne bemerkte. Ein Auto hatte auf der anderen Straßenseite gehalten. Es parkte ein paar Häuser entfernt und die Lichter gingen genauso schnell aus, wie sie erschienen waren. Ich erzählte es Corey, aber keiner von uns schenkte dem große Beachtung. Ich stand auf und schaute aus dem Fenster. Ein Mann stieg aus dem Auto, näherte sich aber weder unserer Tür noch dem Haus. Er blieb eine Weile auf dem Bürgersteig stehen, bevor er in den Schatten verschwand. Ich nahm an, er besuchte jemanden in der Nähe oder wohnte vielleicht in der Wohnung oben, obwohl wir keine Anzeichen von anderen Bewohnern gesehen hatten. Es schien nicht nötig, sich viele Gedanken darüber zu machen. Später, als ich an der Seitentür vorbeiging, um etwas zu trinken zu holen, fiel mir durch das schmale Fenster am Rahmen etwas auf. Ich sah jemanden in der Gasse zwischen unserem Haus und dem Nachbarhaus stehen. Ich nahm an, es war der gleiche Typ vom Auto. Trotzdem sagte ich mir, dass es sicher eine Erklärung gab. Vielleicht war es ein Nachbar oder jemand, der zur anderen Immobilie wollte. Corey war nicht besorgt, als ich es ihm erzählte, also ließ ich es auch bleiben. Der Rest der Nacht verlief ohne Zwischenfälle und schließlich gingen wir schlafen. Irgendwann in den frühen Morgenstunden wachte ich benommen und orientierungslos auf. Ich versuchte wieder einzuschlafen, aber etwas fühlte sich merkwürdig an. Als ich die Augen ganz öffnete, gefror mir das Blut in den Adern. Ein Mann stand direkt neben meinem Bett und schaute auf mich herunter. Für einen Moment blieb ich wie gelähmt, doch fast instinktiv stieß ich ein lautes Keuchen aus. Sobald ich Geräusche machte, rannte er aus dem Zimmer. Ich hörte seine Schritte auf dem Flur und dann das unverkennbare Geräusch einer sich schließenden Tür, irgendwo im Haus. Sekunden später das metallische Klicken eines sich drehenden Schlosses. Ich weckte Corey hastig auf, der tief schlief. Als ich ihn schüttelte und zum Reagieren brachte, war ich schon am Telefon mit der Polizei. Sie kamen überraschend schnell und durchsuchten das ganze Haus, während wir draußen warteten. Sie fanden nichts Ungewöhnliches, außer dem Keller. Die Beamten entdeckten, dass dieser einen separaten Zugang vom Hinterhof hatte. Dort muss der Mann reingekommen sein. Was sie irritierte, war, dass es keine Anzeichen von Einbruch gab. Entweder hatte er einen Zweitschlüssel oder er war sehr geschickt darin, ohne Spuren einzusteigen. Als wir dem Besitzer davon berichteten, zeigte er sich überrascht, als könne er sich nicht vorstellen, wie das passiert sein sollte. Aber Corey und ich konnten das Gefühl nicht abschütteln, dass noch mehr hinter der Geschichte steckte. Vielleicht hatte der Typ eine Verbindung zum Besitzer. Oder er war früher schon dort und hatte den Schlüssel nie zurückgegeben. Wir blieben nicht, um es herauszufinden. Wir packten unsere Sachen und fuhren am nächsten Morgen früh ab, ohne die Absicht, noch eine Nacht dort zu verbringen. Selbst heute, Jahre später, läuft es mir kalt den Rücken runter, wenn ich daran denke. Und ein Teil von mir fragt sich, ob der Besitzer viel mehr wusste, als er preisgab. Ich war immer skeptisch gegenüber Geistern, obwohl ich eine Schwäche für gruselige Geschichten und angebliche paranormale Beweise habe. Ich schaue Videos von Geisterjägern und lese beunruhigende Threads im Internet. Im Laufe der Jahre habe ich mehrere angeblich verfluchte Orte in den USA besucht, wie das Omni Parker House in Boston, wo Leute von Geistersichtungen berichten, und das Wee House in San Diego, das als eines der am meisten heimgesuchten gilt. Trotz all dem habe ich nie etwas erlebt, das ich wirklich als übernatürlich bezeichnen könnte. Im Grunde wollte ein Teil von mir etwas sehen, hatte aber auch Angst vor der Vorstellung. Das änderte sich vor ein paar Monaten. Alles begann, als ich eine Überraschung für den 32. Geburtstag meiner Freundin plante. Sie wollte immer schon Skifahren ausprobieren, und der Januar schien der perfekte Zeitpunkt zu sein. Monate im Voraus mietete ich eine große Hütte über Airbnb in Big Bear, Kalifornien. Der Ort war riesig, genug Platz für 10 Personen, 3 Stockwerke und viel Raum. Die Hütte lag in einer ruhigen Straße, umgeben von anderen Ferienhäusern. Sie hatte einen gemütlichen Keller mit 2 Betten, ein Zimmer im Erdgeschoss und 3 weitere oben. Die Gegend war voller anderer Touristen, also schien alles normal. Meine Freundin und ich nahmen das Hauptschlafzimmer im obersten Stock. Auf der anderen Seite des Flurs wohnten ihre beste Freundin und ihr Mann in einem anderen Zimmer, während ihre Cousine alleine das dritte Zimmer belegte. Das mittlere Stockwerk wurde zum Mittelpunkt der Party. Es gab Spiele, einen Tischkicker und einen Kamin, der die Atmosphäre noch gemütlicher machte. Die erste Nacht gaben wir alles. Wir dekorierten mit Girlanden, Luftballons, was einem so einfällt. Wir tranken, lachten und spielten bis spät, genossen jeden Moment. Das einzige Merkwürdige war, dass einige Luftballons plötzlich platzten. Jemand meinte, es läge an den Heizungsgittern, aber nicht alle geplatzten Ballons waren in deren Nähe. Ich ließ es so stehen, wollte die Stimmung nicht verderben. Am nächsten Morgen lagen die Überreste der Feier, inklusive der Luftballons, noch herum. Wir verbrachten den Tag beim Skifahren und als wir zurückkamen, waren alle bereit für die zweite Runde mit Drinks und Spielen. Nach mehreren Stunden im Schnee waren wir aber alle erschöpft und beschlossen, vor Mitternacht ins Bett zu gehen. Da wurden die Dinge seltsam. Als die Nacht kälter wurde, ging ich runter, um das Thermostat zu verstellen. Ich bemerkte, dass das Paar auf der anderen Flurseite die Tür einen Spalt offen hatte. Licht schien in den Flur und ich hörte jemanden auf der Toilette, was das Haus noch lebendig wirken ließ, obwohl wir uns alle zum Schlafen fertig machten. Ich ging die dunkle Treppe hinunter, begleitet vom Knarren der Dielen. Zuerst dachte ich, jemand bewegt sich, vielleicht auf der Suche nach einem Drink oder einem Snack. Doch als ich im Wohnzimmer ankam, hörten die Geräusche nicht auf. Sie wurden lauter und verstummten dann plötzlich nahe der Küche. Als ich das Thermostat einschaltete, fiel mir auf, dass das Küchenlicht nicht funktionierte. Eine unangenehme Stille legte sich über den Raum und mir lief es kalt den Rücken runter. Ich fühlte mich beobachtet, als ob jemand hinter mir stünde. »Was ist los, Freund? Brauchst du etwas?«, fragte ich in die Dunkelheit, um mich zu beruhigen. Doch als ich mich umdrehte, war niemand da. Mein Magen verkrampfte sich, als ich bemerkte, wie still alles geworden war. Ich hatte von diesem schrecklichen Gefühl, beobachtet zu werden, gelesen, aber es war das erste Mal, dass ich es spürte. Ich ließ es auf sich beruhen und ging schnell wieder nach oben. Ich erzählte niemandem davon. Vielleicht war ich einfach nur müde. Eine halbe Stunde später war es im Haus immer noch bitterkalt. Da alle anderen schon schliefen, beschloss ich, die Heizung etwas höher zu drehen. Diesmal schaltete ich das Licht im oberen Flur ein, um die Treppe besser sehen zu können. Das Haus wirkte ruhiger, die vorherige Anspannung war verschwunden. Während ich das Thermostat einstellte, konnte ich die seltsamen Knarrgeräusche von vorhin nicht aus dem Kopf bekommen. Plötzlich hörte ich ein Geräusch. Der Tischkickerball rollte über den Tisch und prallte gegen die Seite. Der Tisch stand mehrere Meter von mir entfernt, unberührt. Mein Herz sackte in die Hose. Niemand war mehr wach und ich war zu weit entfernt, um den Ball bewegt zu haben. Ich rannte ins Zimmer, schlüpfte ins Bett und versuchte mich zu überzeugen, dass nichts passiert war. Mein Kopf drehte die Ereignisse immer wieder durch, aber ich weckte niemanden. Vielleicht war es nur meine Fantasie. Am nächsten Morgen, während wir packten und die Autos beluden, erwähnte die beste Freundin meiner Freundin die Luftballons. Ich sah eine Gelegenheit und erzählte, was mir passiert war. Während ich sprach, wurde sie blass. Ihre Stimme senkte sich, als sie sagte: »Ich wollte nichts sagen, aber letzte Nacht habe ich etwas gesehen.« Sie beschrieb, wie sie aufwachte und eine dunkle Gestalt am Fuß ihres Bettes sah. Sie blieb wie gelähmt vor Angst, bis die Gestalt beim Blinzeln verschwand. Ihr Freund, den ich zuvor gehört hatte, schlief neben ihr. Sie weckte ihn panisch, doch da war die Gestalt schon weg. Das ließ mir einen Schauer über den Rücken laufen. Dann mischte sich die Cousine meiner Freundin ein, die neben uns im Zimmer übernachtet hatte. Sie sagte, sie habe in der Nacht schwaches Atmen in ihrem Zimmer gehört. Damals dachte sie, es sei nur das Haus, das sich setzte. Oder jemand, der sich bewegte. Aber jetzt schien nichts davon normal. Wenn man alles zusammennimmt, mag es vielleicht Erklärungen geben. Aber wenn man alle Details verbindet, ist es schwer, es zu ignorieren. Ich hoffe wirklich, dass ich so etwas nie wieder erlebe. Mein Partner und ich reisen viel. Und in den letzten Jahren haben wir Airbnbs Hotels vorgezogen. Sie wirken für uns gemütlicher, haben mehr Persönlichkeit und bieten eine intimere Erfahrung. Oder zumindest dachten wir das. Im Gegensatz zum unpersönlichen Check-in an der Hotelrezeption ermöglicht ein Airbnb oft, den Gastgeber kennenzulernen und eine echte Interaktion zu haben. Aber nach unserer letzten Erfahrung haben wir beschlossen, wahrscheinlich nie wieder eines zu buchen. Wir hatten dieses spezielle Airbnb schon zweimal zuvor genutzt und es sehr genossen. Es war warm und einladend eingerichtet. Perfekt für Paare wie uns. Der Ort war Teil eines Doppelhauses in Portland und wir mieteten ihn, während wir nahegelegene Freunde besuchten, die in einem Vorort wohnten. Wir liebten es, Zeit mit ihnen zu verbringen, aber einen eigenen gemütlichen Rückzugsort zu haben, machte die Reise noch besonderer. Mit der Zeit lernten wir sogar den Gastgeber ein wenig kennen. Der Gastgeber, ein Mann namens Brian, war etwa 40 Jahre alt und lebte allein mit seinen zwei Katzen. Er war immer sehr bemüht, sicherzustellen, dass wir eine gute Zeit hatten. Jeden Morgen lud er uns ein, auf seiner Seite des Doppelhauses zu frühstücken. Brian war überraschend ein guter Koch, also nahmen wir meist an, obwohl die Mahlzeiten einige Eigenheiten hatten. Während die meisten seiner Fragen harmlos waren, wie ob uns die Stadt gefiel oder ob wir Pläne für den Tag hätten, überschritten andere die Grenze. Zum Beispiel fragte er nach unserer Ehe, wie lange wir schon zusammen seien und ob wir planten, eine Familie zu gründen. Die Art, wie er das sagte, eine Familie gründen, klang immer seltsam, als ob es mehr bedeutete, als nur Kinder zu bekommen. Dann kamen noch merkwürdigere Kommentare. Einmal fragte er beiläufig, ob wir das Kamasutra gelesen hätten und ob wir Tipps wollten. In dem Moment brachte mein Mann ihn mit einigen klaren Worten zum Schweigen. Diese Frühstücke endeten oft in peinlichem Schweigen nach solchen Bemerkungen. Aber wir ertrugen es. Schließlich ist es schwer, kostenloses Essen abzulehnen. Jedes Mal, wenn es unangenehm wurde, versuchte ich mit einem Witz die Stimmung aufzulockern. Einmal, als Brian nicht vom Thema unseres Liebeslebens ablassen wollte, versuchte ich es zu wenden, indem ich scherzte, dass es bei uns im Schlafzimmer gut laufen würde. Ich dachte, so würde das Gespräch leichter enden, aber es wurde nur schlimmer. Er lachte, laut und unkontrollierbar. So heftig, dass er kaum sprechen konnte, aber zwischen keuchenden Atemzügen sagte er: "Oh, ich weiß genau, dass das so ist." Diese Andeutung brachte meinen Mann zur Wut. Er sprang auf und verlangte zu wissen, was Brian damit meinte. Brians Lachen verstummte, als hätte jemand einen Schalter umgelegt. Er stotterte einen Moment, bevor er schließlich zugab, dass er uns neulich Nacht durch die Wand gehört hatte. Obwohl wir uns schämten, wussten wir, dass wir nicht gerade leise waren, also mussten wir seine Erklärung akzeptieren. Dieser Vorfall passierte während unseres zweiten Aufenthalts. Schneller Vorlauf zur nächsten Reise. Wir überlegten, wo wir wohnen sollten. Mein Mann erwähnte, wie seltsam Brians Verhalten gewesen war und schlug vor, ein anderes Airbnb zu suchen. Aber nachdem wir die Angebote durchgesehen hatten, fanden wir keinen Ort, der alles erfüllte. Guten Preis, günstige Lage und gemütliche Atmosphäre. Widerwillig buchten wir wieder Brians Unterkunft. Fast sofort schickte er uns eine Nachricht über die Airbnb-App, voller überschwänglicher Freude. Er schrieb, er könne es kaum erwarten, uns wiederzusehen und fügte sogar ein "Ich hab euch lieb, Leute" hinzu. Wir rollten mit den Augen, fanden es aber damals eher lustig als beunruhigend. Als wir schließlich ankamen, hatte sich unser Flug verspätet und wir waren erschöpft. Brian empfing uns an der Tür, war eifrig, uns beim Gepäck zu helfen und bot Snacks an, die wir aber höflich ablehnten, weil wir uns nur ausruhen wollten. Für einen kurzen Moment wirkte er echt enttäuscht. Als er dann wegging, bemerkte ich jedoch ein seltsames Lächeln auf seinem Gesicht. Mein Mann sah es nicht, aber ich bekam einen Schauder. Ich wollte es ansprechen, wurde aber abgelenkt. Kaum hatten wir das Schlafzimmer betreten, fühlte sich etwas merkwürdig an. Die Möbel standen nicht ganz so, wie wir sie in Erinnerung hatten, als hätte jemand sie heimlich verschoben. Wir sprachen ein paar Minuten darüber, ließen es dann aber bleiben. Mein Mann und ich waren so müde, dass wir fast sofort einschliefen. Bis wir daran dachten, dass wir schon seit Tagen keine Nähe mehr hatten. Irgendetwas an diesem Zimmer schuf die Stimmung. Ich erspare die Details, aber sagen wir, wir ließen uns gehen. Und dann passierte es. Auf dem Nachttisch stand eine Lampe, die wir nicht kannten. Im Eifer des Gefechts stießen wir sie versehentlich um. Die Lampe zerbrach auf dem Boden und riss uns aus dem Moment. Wir standen auf, um aufzuräumen, aber als mein Mann die Scherben aufsammelte, wurde er bleich. In den zerbrochenen Keramikteilen steckte etwas, das wie ein kleiner Knopf aussah. War es aber nicht. Es war eine versteckte Kamera. Mir wurde übel, als wollte ich mich übergeben. Aber mein Mann wurde vor Wut rot im Gesicht. Ohne ein Wort anzusagen, zog er sich schnell an und stürmte los. Ich folgte ihm in den Flur und sah, wie er die Tür zu Brians Seite des Doppelhauses aufriss und gewaltsam sein Schlafzimmer betrat. Ich blieb zurück, konnte aber alles hören. Die Stimme meines Mannes donnerte, als er Antworten forderte und Brian mit schlimmen Konsequenzen drohte, falls er nicht gestand. Zuerst war es still, dann hörte ich ersticktes Schluchzen und ein panisches Geständnis. Zwischen Tränen gab Brian zu, uns während jeder unserer Aufenthalte gefilmt zu haben. Er gestand auch, weitere Kameras installiert zu haben, als er wusste, dass wir wiederkommen würden. Mein Mann drängte ihn, die Aufnahmen zu löschen, doch dann kam der wahre Tiefschlag. Es war zu spät. Brian gab zu, die Videos bereits auf mehreren Pornoseiten hochgeladen zu haben. Der Gedanke jagte mir eine Gänsehaut über die Haut. Niemand wusste, wie viele Menschen sie gesehen hatten oder wie viele Kopien es gab. Einmal im Internet ist es fast unmöglich, alles komplett zu löschen. Dieses ganze Martyrium hat viel mehr zerstört als nur unsere Reise. Wir sind gerade dabei, Anzeige zu erstatten. Ich werde hier nicht alle Details teilen, weil ich aus rechtlichen Gründen anonym bleiben möchte. So sehr ich Brian auch auf jede mögliche Weise bloßstellen möchte, hoffe ich doch, dass er eingesperrt und bestraft wird, wie es sich gehört. Hoffentlich macht das Justizsystem seinen Job. Mein Freund Eric und ich hatten eine Zeit lang jeden Monat ein bisschen Geld gespart, nur um dieses erträumte Wochenende in einer Unterkunft zu buchen, die wir auf Airbnb gefunden hatten. Der Ort lag versteckt in Bend, Oregon, und wir hatten ihn uns fast ein halbes Jahr lang angesehen. Ja, er war lächerlich teuer, aber wir redeten uns ein, dass es das wert sein würde. Eine perfekte Auszeit vom Alltag, nur wir beide, weit weg vom Arbeitsstress, den Dramen und dem ganzen Lärm. Eine abgelegene Hütte, umgeben von Wäldern, mit einem privaten See in der Nähe und nichts als Frieden und Stille. Oder so dachten wir. Wir packten meinen alten SUV bis oben hin voll. Buchstäblich war kein Zentimeter mehr frei. Wir verstauten Kühlboxen, Kleidung, Angelausrüstung, alles Mögliche. Die Fahrt selbst war schon die Hälfte des Spaßes. Ich liebe diese Strecken, bei denen die Landschaft schön ist und die Fahrt kurz genug, um nicht nervig zu werden. Es waren ungefähr 2 Stunden oder so. Wir kamen kurz vor Mittag an der Hütte an, luden alles in Rekordzeit aus und machten uns schnell ein paar Sandwiches zum Mittagessen. Während wir aßen, begannen wir, den Rest des Tages zu planen. Ich sagte Eric, dass ich es kaum erwarten könne, zum See zu gehen, vielleicht das Boot auszulassen und mein Glück beim Angeln zu versuchen. Nach dem Mittagessen stellten wir ein paar Campingstühle auf die kleine Veranda und ließen uns von der Atmosphäre treiben. Das Wetter war perfekt und die Stille war fast surreal. Ich erinnere mich, wie ich eine überwältigende Emotion spürte. Das war die Auszeit, die wir beide brauchten. Ein wenig später zogen wir unsere Badesachen an, schnappten uns Getränke, ein paar Snacks und unsere Angelausrüstung und machten uns auf den Weg zum See. Das Boot war alt, aber zuverlässig und es fühlte sich unglaublich an, auf dem Wasser zu sein. Wir fingen beide einen Barsch, was sich wie ein großer Erfolg anfühlte. Danach beschlossen wir, einfach eine Runde über den See zu drehen, etwa 20 Minuten lang über das ruhige Wasser zu gleiten, bevor wir zurückkehrten. Wir wollten das Tageslicht optimal nutzen und noch genug Zeit haben, um das Abendessen zu planen. Die Hütte selbst lag mitten im Nirgendwo, ohne andere Häuser oder Menschen, kilometerweit in der Umgebung. Es war wunderbar still, mit nichts als Bäumen ringsherum. Ein schmaler Erdweg führte von der Hütte zum See. Und jeder Schritt fühlte sich an, als wäre er einem Naturdokumentarfilm entnommen. Der ganze Ort war atemberaubend, wie aus einem Film. Als wir mit dem Abendessen fertig waren, hatte sich der Himmel zu einem tiefen Blau verdunkelt und die Luft fühlte sich kühler an. Eric und ich beschlossen, uns eine Weile am Lagerfeuer zu entspannen. Wir tranken ein paar Bier und redeten über dies und das, lachten und kamen nach den Aktivitäten des Tages zur Ruhe. Die Stunden vergingen wie im Flug und ehe wir uns versahen, war es fast Mitternacht. Wir waren beide erschöpft vom frühen Aufstehen, der Autofahrt und dem ganzen Tag in der Sonne. Außerdem hatte ich in der Nacht zuvor nicht viel geschlafen, sodass die Müdigkeit mich schnell einholte. Wir beschlossen, alles zusammenzupacken und uns schlafen zu legen. Während wir draußen aufräumten, bemerkte ich etwas aus dem Augenwinkel. Zuerst dachte ich, es sei nur ein Schatten vom Feuerschein. Aber als ich den Kopf drehte, sah ich es deutlicher. Eine große, dunkle Gestalt, die direkt hinter der Baumgrenze stand. Mein Herz setzte einen Schlag aus. Ich blinzelte mehrmals und rieb mir sogar die Augen, in der Annahme, ich sei vielleicht zu müde und hätte Halluzinationen. Als ich wieder hinsah, war sie verschwunden. Der Wald kann einen täuschen, dachte ich und versuchte es zu ignorieren. Doch im Inneren konnte ich das Unbehagen nicht abschütteln, das sich in meiner Brust ausbreitete. Ich sagte Eric nichts davon. Ich wollte ihn nicht erschrecken oder schlimmer noch, dass er dachte, ich würde verrückt werden. Trotzdem blieb dieses beunruhigende Gefühl in mir haften. Ich hätte meinem Instinkt vertrauen sollen. Hätte ich etwas gesagt, hätten wir die Dinge vielleicht anders gehandhabt. Stattdessen kroch ich ins Bett und versuchte mich davon zu überzeugen, dass es nichts war. Doch die Nacht hatte noch mehr mit uns vor. Ich wurde plötzlich von einem leisen Klopfen geweckt, das anfangs kaum hörbar war. Es kam von der Haustür. Ich erstarrte und lauschte. Es war nicht der Wind und es war kein Tier. Das Geräusch war absichtlich, als würde jemand vorsichtig anklopfen. Ich sah zu Eric hinüber. Er schlief tief und schnarchte leise. »Eric«, flüsterte ich und rüttelte an seiner Schulter. »Wach auf, Mann, da ist jemand an der Tür.« Er grunzte, setzte sich aber schließlich auf und rieb sich die Augen. »Wovon redest du?«, murmelte er. »Da draußen ist jemand«, sagte ich mit dringlichem Flüstern. Er taumelte hoch, als wolle er die Tür öffnen. »Warte«, zischte ich scharf, packte seinen Arm und zog ihn zurück. »Was machst du? Öffne sie nicht! Denk nach! Wir sind mitten im Nirgendwo. Hier sollte niemand sein.« Er blinzelte und langsam dämmerte es ihm. Das Klopfen kehrte zurück, diesmal lauter. Dann hörten wir es. Eine tiefe, raue Stimme, die von draußen rief. »Hallo?« Wir konnten den Typen von innen nicht klar sehen. Der Winkel der Fenster machte es unmöglich, ihn richtig zu erkennen. Er stand genau außerhalb der Sichtlinie, in einem seltsamen, toten Winkel. Dann änderte sich das Klopfen. Es war nicht mehr sanft. Er begann heftig gegen die Tür zu schlagen, jeder Schlag frenetischer als der vorherige. Und trotzdem sagte er kein Wort. Er hämmerte nur immer wieder, als wolle er die Tür eintreten. Eric schrie durch die Tür. Seine Stimme zitterte vor Angst und Wut. »Hey, wer auch immer du bist, verschwinde! Es ist mir egal, was du willst. Geh einfach jetzt!« Sein Tonfall war bestimmt, aber der Typ draußen reagierte nicht. Keine Erklärung, keine Forderung, nichts. Er hämmerte einfach weiter. Es fühlte sich unwirklich an, wie direkt aus einem Horrorfilm entnommen. Ich konnte nicht aufhören zu denken, so enden Leute in den Nachrichten, so beginnen diese Geschichten. Dann tat Eric etwas, mit dem ich nicht gerechnet hatte. Er holte eine Waffe aus seinem Rucksack. Anscheinend hatte er einen verdeckten Waffenschein, etwas, das er nie erwähnt hatte. Er winkte mich zurück, während er sich langsam der Tür näherte. Er öffnete sie nur einen Spalt breit, um den Mann draußen zu sehen. Er hob die Waffe noch nicht, hielt sie nur an seiner Seite. Der Typ stand da und starrte uns an. Sein Gesicht war hinter einer schwarzen Skimaske verborgen und er trug einen kompletten Tarnanzug mit Handschuhen und allem. Das Erste, was mir auffiel, war seine Größe. leicht über 1,80 Meter, vielleicht sogar 1,95. Er sagte kein Wort, starrte uns nur an, als wären wir diejenigen, die etwas falsch gemacht hatten. Doch als er die Waffe in Erics Hand sah, drehte er sich um und rannte davon. Eric trat auf die Veranda und brüllte ihm hinterher: »Komm nicht zurück, verstanden? Wenn du es tust, bekommst du keine zweite Chance zum Weglaufen.« Seine Stimme hallte zwischen den Bäumen wieder, während der Mann in den Schatten verschwand. Ich stand wie erstarrt da, die Brust eng, und versuchte wieder zu Atem zu kommen. Mein Herz raste. Wer war dieser Typ? Was zum Teufel wollte er? Wollte er uns ausrauben, uns erschrecken oder etwas Schlimmeres? Wir verbrachten die nächste Stunde in der Hütte, gingen durch, was gerade passiert war. Eric lief unruhig auf und ab und murmelte über die Absurdität der ganzen Situation. Ich konnte das Gefühl nicht abschütteln, dass wir nur knapp etwas Schrecklichem entkommen waren. Aber wir blieben. Wir hatten bereits für die Unterkunft bezahlt und wollten uns nicht von einem zufälligen Psychopathen unseren Trip ruinieren lassen. Trotzdem fühlte sich der Rest des Wochenendes anders an. Wir waren nervös, überprüften ständig die Fenster und lauschten nach ungewöhnlichen Geräuschen. Zum Glück kam der Typ nie zurück. Als ich mit meiner Ex-Freundin Tara anfing auszugehen, beschlossen wir, einen Kurzurlaub an einem ruhigeren Ort zu planen. Etwas Außergewöhnliches. Wir lebten in Austin, Texas, also gab es mehrere kleine Städte in ein paar Stunden Entfernung, die perfekt passten. Ich hatte den größten Teil meines Lebens in der Stadt verbracht und Tara wollte ebenfalls etwas Entspanntes. Schließlich buchten wir ein kleines Haus über Airbnb, das sie gefunden hatte. Die Preise waren günstig, hauptsächlich weil es kein Touristenziel war. Das machte uns nichts aus, da wir wussten, dass wir einige nahegelegene Naturorte erkunden würden. Das Haus war schlicht, mit zwei Schlafzimmern. Es war nicht luxuriös, hatte aber eine anständige Aussicht und lag in einer ruhigen Nachbarschaft. Obwohl es aussah, als wäre es seit Jahren nicht gestrichen worden, war es nur einen kurzen Spaziergang vom Stadtzentrum entfernt. Es gab keine schönen Hotels in der Gegend, also war die Wahl, hier zu bleiben oder in einem heruntergekommenen Motel. Wir entschieden uns für das Haus, in der Annahme, dass es nicht so schlimm sein könnte. Wir brachen an einem Freitagnachmittag auf, beide etwas früher von der Arbeit. Die Fahrt dauerte nur etwa 2 Stunden. Also kamen wir noch vor Einbruch der Dunkelheit an. Als ich in die Einfahrt fuhr, bemerkte ich, dass ich keine Informationen zum Check-in erhalten hatte. Ich hatte Airbnb oft genutzt und war es gewohnt, alles, Zugangscodes, Hausregeln im Voraus zu bekommen. Ich überprüfte meine Nachrichten, aber da war nichts Nützliches. Während ich mein Telefon checkte, öffnete sich die Haustür. Tara und ich schauten auf, als ein Mann herauskam und auf unser Auto zukam. Er sah aus wie Mitte 50, trug ein abgenutztes Iron Maiden T-Shirt, das in alte blaue Jeans gesteckt war. Ich stieg aus dem Auto, in der Annahme, dass er der Besitzer war. Wir schüttelten uns kurz die Hände, er stellte sich vor und gab uns eine kurze Führung. Er sagte, er habe das Haus erst kürzlich zur Vermietung angeboten, weil er für eine Woche seine Familie besuchen würde. Dies war keine professionelle Vermietung. Es war sein tatsächliches Zuhause. Das Haus hatte 2 Stockwerke, aber wir mieteten nur das Erdgeschoss. Er erwähnte, dass seine Sachen oben waren, in einem Bereich, den er verschlossen hielt. Das Erdgeschoss war sauber genug und hatte alles, was wir brauchten, obwohl es sich ein wenig seltsam anfühlte, in jemandes tatsächlichem Zuhause zu bleiben. Aber es war zu spät, um die Pläne zu ändern. Nachdem er gegangen war, brachten wir unsere Koffer rein und richteten uns ein. Wir hatten etwas Einfaches geplant. Ein paar Wanderungen, ruhige Zeit und Abstand vom üblichen Chaos des Lebens. Da wir 2 Tage zum Entspannen hatten, verlief die erste Nacht ruhig. Wir schlenderten durch die Stadt, kauften Essen in einem kleinen Laden, der bald schließen würde, und machten Abendessen im Haus. Später ließen wir uns mit einem Film nieder, bevor wir ins Bett gingen. Der Ort war still und gemütlich. Also schliefen wir beide tief in dieser Nacht. Am nächsten Morgen packten wir ein paar Snacks und fuhren zu einem nahegelegenen Statepark. Es war friedlich, mit wenig frequentierten Wegen, was es einfach machte, in der Landschaft zu versinken. Als die Sonne unterging, waren wir bereits zurück im Haus. Müde, aber glücklich. Diese Nacht verlief genauso entspannt, wir schauten einen weiteren Film im Wohnzimmer, bevor wir früh ins Bett gingen, um Energie zu tanken. Irgendwann, mitten in der Nacht, wurde ich durch ein seltsames Geräusch aus dem Wohnzimmer geweckt. Zuerst dachte ich, es könnte der Wind oder ein Tier draußen sein, aber als ich genauer hinhörte, hörte ich etwas anderes. Ein kratzendes Geräusch an der Haustür. Es klang absichtlich, als würde jemand versuchen, einzubrechen. Meine Brust wurde eng und ein Schauer lief mir den Rücken hinunter. Ich schubste Tara, um sie zu wecken, und flüsterte ihr zu, still zu bleiben und ihr Telefon zu greifen. Wir hielten beide den Atem an und lauschten. Dann gab es ein lautes Knacken. Mein Magen sank. Jemand brach gewaltsam ein. Wir sprangen panisch aus dem Bett. Es gab nicht viel Zeit zum Nachdenken, nur zum Reagieren. Ich schob einen schweren Schrank vor die Schlafzimmertür als improvisierte Barrikade. Tara zitterte, ihre Hände umklammerten das Telefon, während ich versuchte, ruhig zu bleiben. Ich konnte nicht aufhören zu denken, wer sind Sie? Was wollen Sie? Ich fragte Tara, ob sie die Polizei gerufen hatte, und sie nickte schnell. Ich hatte sie nicht sprechen hören, aber ich war wohl zu sehr damit beschäftigt gewesen, die Möbel zu bewegen. Minuten später hörten wir, wie jemand versuchte, die Schlafzimmertür zu öffnen. Der Knopf bewegte sich, gefolgt von einem Stoß gegen den Schrank. Die Tür knarrte, hielt aber stand. Wer auch immer es war, gab nicht auf. Wir hörten laute Schläge, als würde etwas gegen die Tür geschlagen werden. Eine Brechstange? Mein Verstand raste und ich dachte, dass sie wahrscheinlich so auch die Haustür aufgebrochen hatten. Jeder Schlag ließ mein Herz schneller schlagen. Es war klar, dass wir nicht ewig standhalten konnten. Verzweifelt schrie ich, »Wir haben schon die Polizei gerufen!« Meine Stimme durchbrach die Spannung wie ein Schuss und die Schläge hörten sofort auf. Für einen Moment war das Haus in beunruhigender Stille. Dann hörten wir gedämpfte Stimmen auf der anderen Seite der Tür. Einer von ihnen sagte zum anderen, »Wer zur Hölle war das?« Sie klangen verängstigt. Nach einigen quälenden Sekunden entfernten sich die Schritte. Wir blieben regungslos, kaum atmend, bis wir sicher waren, dass sie das Haus verlassen hatten. Wir rührten uns nicht, bis wir die rot-blauen Lichter draußen sahen und die Sirenen näher kommen hörten. Erst dann hatten wir den Mut, den Schrank wegzuschieben und die Tür zu öffnen. Die Szene war gruselig. Der obere Teil der Tür war zerstört, hing nur noch halb in den Angeln. Es war eine dieser billigen, hohlen Türen, die man in vielen Häusern sieht. Eine Minute länger und sie hätten sie leicht eintreten können. Die Polizisten kamen schnell herein und durchsuchten jeden Winkel, um sicherzustellen, dass die Eindringlinge weg waren. Obwohl mein Herz immer noch raste, spürte ich eine enorme Erleichterung, dass wir in Sicherheit waren. Einer der Beamten fragte nach der Vermietung, wer der Besitzer war, wie wir hier gelandet waren. Wir erklärten, dass wir die Unterkunft über Airbnb gefunden hatten und nicht viel über den Eigentümer wussten. Der Beamte notierte die Details und erwähnte, dass er den Besitzer kontaktieren würde, um weiter zu ermitteln. Er riet uns dringend, für den Rest der Nacht woanders zu bleiben, nur zur Sicherheit. Das war die ganze Motivation, die wir brauchten. Noch immer aufgewühlt, packten wir so schnell wie möglich unsere Nerven zu zerrüttet, um zu diskutieren. Als wir das Auto beluden, machte einer der Beamten eine Bemerkung, die mir im Gedächtnis blieb. Er sagte, dass solche Vermietungen, besonders in ruhigen Gegenden, manchmal die falsche Art von Leuten anzögen. In dem Moment verstand ich nicht ganz, was er meinte, aber es säte einen Keim der Unruhe. Ich begann zu denken, dass dies vielleicht kein zufälliger Einbruch gewesen war. Wie auch immer, ich würde nicht bleiben, um es herauszufinden. Obwohl es mitten in der Nacht war und ich es hasste, im Dunkeln zu fahren, beschloss ich, dass wir direkt nach Hause fahren würden. Schlafen wäre danach ohnehin nicht einfach gewesen. Die Rückfahrt zu meiner Wohnung war angespannt. Die Stille zwischen uns war voll von unausgesprochenen Ängsten. Wir kamen erst an, als es dämmerte. Ich kann die Erleichterung nicht beschreiben, als ich meine eigene Wohnung betrat. Wir fielen auf die Couch, zu erschöpft für irgendetwas anderes. An diesem Nachmittag erhielt ich einen Anruf von einem der Beamten. Sie hatten den Besitzer ausfindig gemacht und ihn über den Vorfall befragt. Was er ihnen sagte, ließ mich erstarren. Anscheinend hatte er einige Feinde in der Stadt. Die Einbrecher waren keine zufälligen Diebe. Sie waren wahrscheinlich hinter ihm her, ohne zu wissen, dass er das Haus vermietet hatte. Dieses Detail änderte alles. Bis dahin hatte ich angenommen, dass wir einfach Pech gehabt hatten, dass jemand uns gesehen und uns für ein lohnendes Ziel gehalten hatte. Aber nein, das war etwas Dunkleres. Wenn sie hinter Geld oder Rache her waren, hatten sie die falsche Nacht erwischt. Trotzdem erklärte es, warum sie sofort flohen, als sie merkten, dass jemand im Haus war. Sie waren nicht darauf vorbereitet. Am Ende waren wir erleichtert, in Sicherheit zu sein, aber wütend darüber, wie alles passiert war. Wir fühlten uns wie Köder, unwissentlich in die Probleme eines anderen hineingezogen. Wir kontaktierten sofort Airbnb, um den Vorfall zu melden. Nachdem wir alles erklärt hatten, versprachen sie uns eine Rückerstattung für den Aufenthalt. Es war nicht viel, aber immerhin. Ich hatte gehört, dass sie schnell mit Rückerstattungen sind, wenn etwas schief läuft, also überraschte es mich nicht. Kurz nach all dem trennten Tara und ich uns. Die Trennung hatte nichts mit der Nacht zu tun, es passierte einfach. Trotzdem blieben wir in gutem Einvernehmen. Wenn man so etwas Beängstigendes mit jemandem durchmacht, ist es schwer, diese Bindung komplett zu brechen. Ich bin seit unserer Kindheit mit Mark befreundet. Nach der Highschool ging Mark auf die örtliche Universität, während ich eine Ausbildung als Schweißer begann. Trotzdem hielten wir Kontakt, da ich nicht viele andere Freunde hatte. Die meisten Leute, mit denen ich arbeitete, waren viel älter und teilten meine Interessen nicht, also war es schwer, neue Leute kennenzulernen. Mark hingegen lernte ständig jemanden kennen, besonders durch seine Kurse. Ab und zu lud er mich ein, mit einigen von ihnen auszugehen, und die meisten waren in Ordnung. Einer seiner Freunde war Eric, ruhig, aber mit ähnlichen Vorlieben wie ich, etwa für Videospiele und Punkrock. An einem Freitag Ende Juli erzählte mir Mark von einer Reise, die er mit Eric und einem anderen Typen namens Jake plante. Sie hatten eine Hütte über Airbnb gemietet und hatten noch einen Platz frei. Ich kannte Eric ein wenig, aber Jake war ein Rätsel. Mark zuckte nur mit den Schultern, als ich nach ihm fragte. Er sagte, Jake sei entspannt, der Typ Mensch, der überall reinpasst. Als ich ihn traf, hatte er diese lockere Ausstrahlung. Sandblondes langes Haar und Badeshorts, als käme er direkt von der Küste. Die Fahrt zur Hütte dauerte ein paar Stunden. Wir quetschten uns in Marks klapprigen Toyota, der sich kaum die gewundenen Schotterstraßen hinaufquälte. Es war ein warmer Sommertag, aber Gewitter waren vorhergesagt. Das hielt uns nicht auf. Mark sagte, die Hütte sei Monate im Voraus gebucht worden und alle hätten sich das Wochenende freigehalten. Absagen war keine Option. Als wir endlich ankamen, war es fast Abend. Die Hütte war nicht luxuriös, aber gemütlich, mit einer großen Terrasse, die auf einen ruhigen See hinausging. Es gab andere Hütten in der Nähe, aber sie waren weit genug entfernt, um Privatsphäre zu haben. In der ersten Nacht ließen wir uns mit ein paar Bieren auf der Terrasse nieder. Der Blick auf den See war atemberaubend, selbst im schwachen Licht. Es war kälter als erwartet für den Sommer und wir zogen alle unsere Hoodies an. Man konnte die Sterne im Wasser spiegeln sehen, aber der Wind vom See ließ mich frösteln. Zuerst redeten wir nicht viel, wir saßen einfach da und hörten den Fröschen und Grillen zu. Es fühlte sich friedlich an, obwohl ich bemerkte, dass die Nachbarhütte Licht anhatte, aber keine Anzeichen von Bewegung zeigte. Im Laufe des Abends schlug Eric vor, am nächsten Morgen den Wald hinter der Hütte zu erkunden. Er hatte online gelesen, dass es ein paar interessante Pfade gab. Irgendetwas in seinem Ton machte mich nervös. Der Wald wirkte selbst von hier aus dicht und dunkel, und ich war mir nicht sicher, ob ich hineingehen wollte. Trotzdem nickte ich in dem Gedanken, dass es okay wäre, wenn wir zusammenblieben. Jake schien anfangs in Ordnung, aber es dauerte nicht lange, bis ich etwas Seltsames zwischen ihm und Eric bemerkte. Ich hatte es während der Fahrt nicht mitbekommen, wahrscheinlich weil ich vorne saß und abgelenkt war. Aber in der Hütte spürte ich diese unangenehme Spannung zwischen ihnen. Zuerst fragte ich nicht, weil es nicht meine Sache war. Später erzählte mir Mark, dass es an der Uni Drama zwischen ihnen gegeben hatte. Anscheinend mochten sie beide das gleiche Mädchen und die Sache war hässlich geworden. Mark sagte, das sei Schnee von gestern, aber an ihrer Art merkte man, dass da noch schlechte Stimmung war. In dieser Nacht begann es zu regnen, dieser durchdringende Nieselregen, der einem bis in die Knochen kriecht. Wir beschlossen, ins Wohnzimmer zu gehen und uns die Zeit zu vertreiben. Wir machten Musik an, öffneten ein paar Bier und versuchten, das Wetter zu ignorieren. Am Anfang war es noch okay, aber je länger wir zusammensaßen, desto offensichtlicher wurde, dass Eric und Jake ihre Vergangenheit nicht hinter sich gelassen hatten. Sie warfen sich ständig unterschwellige Bemerkungen zu, diese Art, die wie Witze klingen, aber eigentlich keine sind. Mark versuchte, die Stimmung zu retten, aber es war wie eine tickende Zeitbombe. Als das Gewitter richtig losbrach, war es fast Mitternacht. Der Regen prasselte gegen die Fenster und der Wind heulte durch die Bäume draußen. Gelegentlich flackerte das Licht, aber wir hatten Glück. Es ging nie ganz aus. Wir versammelten uns um den Küchentisch und taten so, als wäre alles in Ordnung. Doch dann machte Eric eine sarkastische Bemerkung unter seinem Atem. Jake nahm es nicht auf die leichte Schulter. Im nächsten Moment warf Eric seine Karten auf den Tisch und fing an, Jake anzuschreien. Mark versuchte einzugreifen, aber es war zu spät. Eric sprang auf, packte Jake am Shirt und zog ihn vom Stuhl. Jake erwiderte mit einem Schlag, aber es war mehr ein Schubs als ein echter Hieb. Ich wusste nicht, ob ich lachen oder besorgt sein sollte. Keiner von beiden wirkte, als hätte er jemals richtig gekämpft. Aber der Ärger in ihren Stimmen war echt. Ich fühlte mich gefangen, unsicher, ob ich eingreifen oder sie sich ausleben lassen sollte. Schließlich schafften es Mark und ich, sie auseinanderzubringen. Beide atmeten schwer, mit rot angelaufenen Gesichtern und feuerten weiter Beleidigungen ab. Eric war am wütendsten. Ohne ein Wort schnappte er sich seine Jacke und stürmte zur Tür, die er so heftig zuschlug, dass die ganze Hütte zu vibrieren schien. Draußen tobte das Unwetter, aber das schien ihn nicht zu kümmern. Ich erinnere mich, wie ich Mark ansah, der nur den Kopf schüttelte, als wäre so etwas nicht zum ersten Mal passiert. Am meisten verwirrte mich, als ich merkte, dass Erics Schuhe und Jacke noch neben der Tür lagen, nachdem er gegangen war. Er hatte sich nicht mal die Mühe gemacht, sie mitzunehmen, was zeigte, wie wütend er war. Zuerst dachten wir, er würde sich beruhigen und in ein paar Minuten zurückkommen. Aber aus den Minuten wurde eine halbe Stunde, dann eine Stunde. Und das Gewitter ließ nicht nach. Je länger Eric draußen blieb, desto nervöser wurden wir. Mark lief unentwegt vor dem Fenster auf und ab und starrte in die Dunkelheit. Aber wir sahen nur Vorhänge aus Regen. Der Wind war so stark, dass wir Eric nicht einmal gehört hätten, wenn er geschrien hätte. Schließlich konnten wir nicht länger untätig bleiben. Wir schnappten uns Taschenlampen, zogen unsere Jacken an und stürzten uns in den Sturm. Der Regen peitschte uns wie Eisdolche ins Gesicht und durchnässte uns sofort. Aber das war uns egal. Wir riefen Erics Namen, während wir um die Hütte und in Richtung See suchten, aber es gab keine Spur von ihm. Der Matsch machte jeden Schritt mühsam und rutschig und die Kälte kroch schnell in unsere Knochen. Nach einer gefühlten Ewigkeit mussten wir aufgeben. Geschlagen gingen wir zurück ins Haus, durchnässt und durchgefroren, um Hilfe zu holen. Die Polizei brauchte eine Ewigkeit, um anzukommen. Es war eine kleine, abgelegene Stadt und die überfluteten Straßen halfen nicht. Als sie endlich an der Hütte eintrafen, dämmerte es bereits. Keiner von uns hatte geschlafen. Mark war ein Wrack, lief wie ein gefangenes Tier auf und ab, während Jake mit gesenktem Kopf am Küchentisch saß und kein Wort sagte. Ich versuchte ruhig zu bleiben, aber mein Gehirn spielte mir die schlimmsten Szenarien vor. Als die Polizei schließlich mit der Suche begann, fanden sie ihn schnell. Eric war nicht weit gegangen. Er lag in der Nähe eines kleinen Abhangs, nur ein paar Meter von der Hütte entfernt, wo das Gelände zum See hin abfiel. Der Beamte sagte, er müsse im Sturm ausgerutscht sein, sich den Kopf gestoßen haben und nicht mehr aufstehen können. Mit dem Regen, der Kälte und der Verletzung ging alles schnell. Ich konnte es nicht fassen. Nur ein dummes Ausrutschen auf nassem Boden. Das war alles, was nötig war. Sie sagten, er sei wahrscheinlich durch den Sturz desorientiert gewesen, zu nah an den Rand gekommen und noch einmal ausgerutscht. Der Rest des Morgens war ein verschwommener Albtraum. Wir beantworteten die Fragen der Polizei, packten unsere Sachen und fuhren weg. Die Hütte fühlte sich so leer an, während wir zusammenräumten. Mark war am Boden zerstört und Jake sprach kaum ein Wort die ganze Zeit. Die Rückfahrt war völlig still, abgesehen vom anhaltenden Regen. Wir kamen am späten Nachmittag zu Hause an, aber es fühlte sich an, als wären Jahre vergangen. Ich glaube nicht, dass einer von uns je über diese Nacht hinwegkommen wird. Es war nicht nur ein Albtraum, sondern die Art von Ding, die einen für immer verfolgt. Ich war schon immer ein wenig reisefreudig. Ich lebe in Kanada, habe aber im Laufe der Jahre mehrere Male die USA besucht. Ein enger Freund aus der Uni zog 2014 nach Texas und kontaktierte mich kürzlich mit einer großen Neuigkeit. Er würde eine Frau heiraten, die er vor ein paar Jahren kennengelernt hatte und wollte, dass ich sein Trauzeuge bin. Ja zu sagen, war eine selbstverständliche Entscheidung. Nach einer Suche auf Airbnb fand ich ein gemütliches Häuschen am Stadtrand von Dallas, etwa 25 Minuten vom Hochzeitsort entfernt. Die Vorstellung von etwas Ruhe und Frieden, um das Chaos der Feierlichkeiten auszugleichen, gefiel mir. Ich buchte die Unterkunft und bereitete mich auf den Flug vor, der etwas mehr als 4 Stunden dauerte, obwohl es sich immer länger anfühlte. Nach der Landung mietete ich einen kleinen Mietwagen und fuhr direkt zur Vermietungsagentur, um den Schlüssel abzuholen. Die Fahrt zum Haus verlief ruhig, obwohl ich bereits die Müdigkeit der Reise spürte. Als ich an der Adresse ankam, öffnete ich die Garagentür und bemerkte einen schwarzen SUV, der darin geparkt war. Das kam mir seltsam vor, aber ich nahm an, der Gastgeber habe ihn dort vergessen und es nicht erwähnt. Es störte mich nicht sonderlich. Ich wollte nur hinein und mich ausruhen. Der Umschlag, den ich in der Agentur erhalten hatte, enthielt einen Schlüssel, also benutzte ich ihn für die Haustür. Bevor ich den Schlüssel ganz herumdrehen konnte, öffnete sich die Tür. Ein Mann stand dort und lächelte freundlich. Er stellte sich als Steve vor, der Hausbesitzer. Ich hatte nicht erwartet, dass jemand da sein würde. »Vermieten Sie das Haus, während Sie hier sind?« »Component Placement«, fragte ich und versuchte, meine Stimme neutral zu halten. Steve erklärte, dass er immer in der Nähe sei, falls es Probleme gäbe. Etwas in seinem Tonfall beunruhigte mich, aber ich drängte nicht weiter. Ich nickte nur. Ich war zu müde, um zu diskutieren. Steve führte mich durch das Haus. Es war ein geräumiger, sauberer Ort und voller Lebensmittel, wie ich es noch nie gesehen hatte. Der Kühlschrank war randvoll mit Snacks und Getränken aller Art und die Vorratsschränke waren nicht weniger gefüllt. Es war fast zu viel, als wolle er eine Armee verpflegen. Obwohl ich nicht leugnen konnte, wie praktisch das war, packte ich nach einem Dankeschön meinen Koffer aus, warf mich auf das große Bett und schlief fast sofort ein. Als ich aufwachte, fühlte ich mich zum ersten Mal seit Tagen erholt. Ich ging die Treppe hinunter und das Haus war unheimlich still, jetzt, wo ich allein war. Oder das dachte ich zumindest. Als ich in der Küche ankam, war Steve dort und bereitete ruhig Kaffee zu. »Guten Morgen! Ich dachte, Sie könnten etwas Koffein gebrauchen«, sagte er mit einem warmen Lächeln und schob mir eine Tasse zu. Die Geste überraschte mich, aber ich bedankte mich. Ich setzte mich mit meinem Kaffee auf das Sofa, während Steve sich zu mir gesellte, näher als mir lieb war. Zunächst ignorierte ich es, dachte, er versuche nur freundlich zu sein. Wir unterhielten uns stundenlang. Er fragte mich über das Leben in Kanada aus und ich erzählte einige Anekdoten. Er schien besonders daran interessiert zu sein, die Dinge mit Texas zu vergleichen. Seine Aufmerksamkeit war zu intensiv, fast als würde er mich studieren. Als es Nacht wurde, war ich erschöpft. »Ich habe morgen einen langen Tag«, sagte ich und stand auf. »Mein Freund möchte einige Hochzeitsdetails durchgehen.« Steve nickte und zeigte ein weiteres höfliches Lächeln, während ich die Treppe hinaufging und ins Bett fiel. Am nächsten Morgen weckte mich mein Wecker abrupt und ich machte mich schnell fertig, um loszufahren. Als ich rückwärts aus der Einfahrt fuhr, vibrierte mein Handy mit einer Nachricht von einer unbekannten Nummer. »Hallo, ruf mich an, wenn du kannst. Steve.« Seltsam, aber ich nahm an, er hätte meine Nummer über Airbnb erhalten und bräuchte etwas. Trotzdem hatte ich einen vollen Terminkalender, also ignorierte ich es und traf mich mit meinem Freund. Ich kam spät zurück, aber Steve wartete an der Tür, als hätte er auf mich gewartet. Das war merkwürdig. Wie konnte er wissen, wann ich zurück sein würde? Ich versuchte, mein Unbehagen zu verbergen und erwähnte seine Nachricht. Sein Gesicht zeigte einen Moment lang Verwirrung, bevor er unbehaglich lachte. »Ah ja, das habe ich wohl vergessen«, sagte er, obwohl etwas in seinem Tonfall mich nicht überzeugte. Ich nahm mir einen schnellen Snack und versuchte, normal zu wirken, aber Steve folgte mir in die Küche. Dieses Mal wirkte sein Geplauder gezwungen und der Abstand zwischen uns fühlte sich kleiner an als je zuvor. »Ich muss mich ausruhen«, sagte ich schließlich und zog mich nach oben zurück. Als ich auf dem Bett saß, hielt das Gefühl der Unruhe an, stärker als zuvor. Irgendetwas stimmte nicht und ich konnte es nicht länger ignorieren. Ich holte mein Handy heraus und sah mir die Nummer an, von der die Nachricht gekommen war. Was, wenn es nicht Steve war? Wenn es doch er war, konnte ich es immer auf einen Fehler schieben. Mein Finger schwebte über dem Anrufknopf, bevor ich ihn schließlich drückte. Das Telefon klingelte immer wieder. Jedes Mal spürte ich, wie sich meine Brust zusammenzog. In der letzten Sekunde hob jemand ab. »Hallo«, sagte eine Stimme, freundlich, aber unbekannt. »Hallo? Mit wem spreche ich?« »Srenje«, fragte ich und versuchte, meine Stimme ruhig zu halten. »Ich bin Steve, der Airbnb-Gastgeber. Bist du gut im Haus angekommen? Ich wollte nur sicher gehen, dass alles funktioniert. Das war nicht die Stimme des Mannes, mit dem ich das Haus geteilt hatte. Mein Blut gefror, als ich stammelte. »Warte, was? Bist du nicht hier? Haben wir uns nicht persönlich unterhalten?« Es gab eine lange Pause. Schließlich sprach der Mann am anderen Ende, sein Tonfall nun ernst. »Nein, ich wohne nicht dort. Ich vermiete das Haus. Ich bin etwa 3 Stunden entfernt.« Meine Hände zitterten, während ich ihm alles erklärte. Der Mann, der mich empfangen hatte, der sich als Steve vorgestellt hatte und die ganze Zeit im Haus gewesen war. Die Stimme am Telefon klang genauso geschockt wie ich. »Es sollte niemand anderes dort sein.« »Du bist die einzige Person, die diese Woche gebucht hat«, sagte der echte Steve, sein Tonfall voller Besorgnis. Mein Magen verkrampfte sich, als ich murmelte, »Okay, ich kümmere mich darum.« Ich legte auf. Mein Herz schlug wild, als ich die Wahrheit begriff. Jemand war im Haus und gab sich als Steve aus. Kaum hatte ich Zeit zu denken, als ein leises Klopfen an meiner Schlafzimmertür ertönte. »Hey, alles okay da drin?« »Srenje«, fragte der falsche Steve. Seine Stimme klang ruhig, aber jetzt fühlte sie sich unheimlich an. Ich zwang mich zu antworten und versuchte, lässig zu klingen. »Ja, ich habe nur mit meinem Freund über die Hochzeit morgen gesprochen«, sagte ich und hielt meinen Tonfall fest. »Kannst du kurz rauskommen? Ich muss dich etwas fragen«, sagte er und senkte seine Stimme leicht. Mein Instinkt schrie, dass etwas nicht stimmte. »Was ist los, Srenje?«, fragte ich und versuchte, Zeit zu gewinnen. »Es ist das Waschbecken im Keller«, antwortete er und sprach merkwürdig langsam. »Der Wasserhahn ist kaputt und das Wasser läuft überall hin. Ich brauche Hilfe, um ihn abzudrehen.« Die Art, wie er es sagte, ließ mir die Haare zu Berge stehen. Jeder Horrorfilm-Klischee schrie mir zu, genau hier zu bleiben. Klar, gib mir nur eine Minute, um mich anzuziehen, antwortete ich schnell. Er zögerte, bevor er okay murmelte. Und ich hörte seine Schritte die Treppe hinuntergehen. Mein Verstand raste. Das war kein Zufall. Es war eine Falle. Ich griff mit zitternden Fingern nach meinen Schlüsseln und meinem Handy vom Nachttisch. Der einzige Ausweg war das Fenster. Ich öffnete es so leise wie möglich und entfernte das Fliegengitter. Der Sturz in die Büsche unten sah brutal aus, aber ich hatte keine Zeit zum Zögern. Ich steckte mein Handy und meine Brieftasche in die Taschen, schwang ein Bein über den Rahmen und machte mich bereit. Der Aufprall war hart. Ich landete unsanft, mit Ästen, die mir an Armen und Beinen kratzten. Aber das Adrenalin hielt mich in Bewegung. Ich rannte zum Auto. Mein Herzschlag übertönte alle anderen Geräusche. Mit zitternden Händen startete ich den Motor. Als ich rückwärts fuhr, sah ich zum Haus und erstarrte. Durch die Jalousien sah ich ihn. Sein blasses Gesicht beobachtete mich mit einem leeren Ausdruck. Das Bild ließ mich bis ins Mark erstarren. Ich hörte nicht auf zu fahren, bis ich beim Haus meines Freundes ankam. Er, entsetzt von dem, was ich ihm erzählte, ließ mich in seinem Gästezimmer übernachten. Das Hochzeitswochenende ging weiter, aber die ganze Zeit fühlte ich mich wie in einem Traum. Ich kehrte nie in dieses Haus zurück, nicht für mein Gepäck, nicht für irgendetwas. Ich meldete alles den Behörden, aber als sie untersuchten, war das Haus leer. Keine Spur von dem Mann, der dort mit mir gewesen war. Bis heute weiß ich nicht, wer er war oder was er wollte. Ich erhielt eine Rückerstattung von Airbnb, aber kein Geld der Welt kann auslöschen, was in diesem Haus passiert ist. Manche Nächte sehe ich sein Gesicht immer noch vor mir, wie er mich hinter diesen Jalousien beobachtet.